in ein Schuldnerweg riechen und der nicht riechen, sagt der Apostel. Der Weißen und der nicht Weißen. Darum, so viel an mir ist, bin ich wohlwillend, auf euch zu Rom das Evangelium zu predigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die da selig macht alle, die daran glauben, die Juden vornehmlich, aber auch die Griechen, die Heiden. Und darin wird offenbar die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie denn geschrieben steht, und wieder ein Zitat aus dem Alten Testament, Habakuk 2, Vers 4, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ich habe diese Stunde überschrieben mit der Überschrift eine Kraft zu retten alle Glaubenden. Mit diesen Worten sagt Paulus aus, was für eine Botschaft ihm aufgetragen ist. Eine Botschaft für uns, die auch wir dann weitersagen sollen wie Paulus. Paulus hat diese wunderbare Gotteskraft bei sich erlebt. Und diese Gotteskraft sagt er dann auch weiter. Ich schäme mich dieser Botschaft nicht. Die Christusbotschaft trägt in sich die Kraft Gottes. Stellen wir uns einen Augenblick vor. Der diplomatische Vertreter eines überragenden Herrschers käme auf den Weltkongress und hätte in seiner Aktentasche das fix fertige Programm, das ein für allemal und unwiderruflich den Frieden auf Erden garantiert. Das wäre eine tolle Botschaft. Oder ein Forscher käme auf den Kongress mit der Erfindung im Koffer, die alle Waffen unschädlich macht. Das wäre eine tolle Botschaft. Oder ein Arzt könnte ein Serum anbieten, nicht nur gegen Krebs und Kinderlähmung, sondern gegen alle Krankheiten und das Altwerden und den Tod. Das wäre eine tolle Botschaft. Stellen wir uns das vor, da käme ein Pädagoge und er könnte die Eröffnung machen, er habe den Bacillus der menschlichen Dummheit entdeckt und das Gegenmittel dazu bereit und der Kongress möchte das Geld an sich ausprobieren. Eine tolle Botschaft. Sollen wir fortfahren? Nun ist Paulus als Apostel, als Delegierter auch mit dieser Botschaft unterwegs von dem Menschensohn, der von den Toten auferstanden ist und der dem Tode die Macht genommen hat. Liebe Geschwister, und das wäre keine tolle Botschaft. Liebe Freunde, merken wir, wie wir uns gewöhnt haben an das Größte, was es gibt. Eine wunderbare Botschaft, dem Tode die Macht. Leben, unvergänglich Wesen ans Licht gebracht. Eine erregende Botschaft.
Eine Botschaft, für die es gar keinen Vergelt gibt. Ich möchte deshalb dieser Botschaft einmal nachgehen. Erstens, was ist seine Botschaft? Für die, die gern notieren möchten, was ist seine Botschaft? Dem gehen wir jetzt nach in dieser Stunde. Zweitens, die Leidenschaft des Paulus für diese Botschaft. Paulus hatte eine Leidenschaft für diese Botschaft. Und das Dritte, und wir an unserem Platz, eine Frage. Da müssen wir uns fragen lassen, und wir an unserem Platz. Also zuerst einmal, was ist denn nun seine Botschaft? Er nennt sie eine Kraft Gottes. Dynamis Gottes. Das Dynamit Gottes. Das heißt Kraft. Nicht ein Papier oder Worte, sondern Kraft. Sie vermittelt nicht nur bestimmte Erkenntnisse, sondern führt den Hörenden mit dem zusammen, der durchs Wort an den Menschen handelt. Eine Wirklichkeit. Die Kraft Gottes handelt an uns Menschen, sonst säßen wir nicht hier. Kräfte kennen wir auch. Wir kennen Naturkräfte. Ich denke nur an ein Gewitter oder an ein Erdbeben. Ungeheure Kräfte der Natur. Kräfte der Technik oder Sprengstoff, Atomkräfte. Wir kennen auch Kräfte der Seele. Mit großen Leistungen. Wir kennen die Kräfte des Okkulten, die der Mensch in den Griff nimmt und damit zaubert. Wir sehen Menschen beherrscht und geritten. Wir sehen die Menschen kriechen auf dem Bauch vor den modernen Götzen, Politik. Und Sport und Sex und Zigaretten und Alkohol und wir könnten fortfahren. Menschen, die von diesen Mächten geritten werden. Das Evangelium ist eine ganz andere Kraft. Paulus sagt, Kraft Gottes. Eine Kraft, die allen anderen Kräften übergeordnet ist. Drei Grundpfeiler stellen wir fest, die diese Botschaft des Paulus umschließen. Das erste Wort heißt Errettung, das zweite Glauben und das dritte Rechtfertigung. Das wird die Kraft. Eine Kraft, die allen anderen Kräften übergeordnet ist. Das sagt Paulus, eine Kraft zu retten. Die Juden und die Nichtjuden. Wovon erwähnt? Wenn man heute von Rettung spricht, dann denkt man zuerst an Äußeres. An Straßenverkehr, Bewahrung vor Diebstahl, vor Überfall, vor Krieg. Paulus kennt diese Rettung auch. Wenn er aber hier von Rettung spricht, dann denkt er an die Gottesgefahr. Ihr habt recht gehört. Es gibt eine Gottesgefahr. Wenn nämlich Gott gegen uns ist, das ist gefährlich. In Römer 8, da sagt Paulus, ist Gott für uns. Da ist das wunderbar. Ist Gott gegen uns, dann ist es gefährlich. Von einer Gefahr, die so groß sein muss, dass göttliche Kraft zur Errettung nötig ist. Wenn Gott gegen uns ist, dann sind wir rettungslos verloren. Ach, das Evangelium rettet den Menschen vom Zorn Gottes vor dem Untergang. Der Johannes schreibt uns, dass der Zorn Gottes über uns blendet. Gott kann zornig sein. Wir alle haben uns durch die Sünde in die Todeszone des Zornes Gottes begeben. Niemand kann aus eigener Kraft entfliehen dem Zorn Gottes. Da kommen wir nicht davon. Da bleiben wir auf der Strecke. Pfarrer Fischer erzählte, im August 44 wurde Königsberg zerstört. Starke Bomberverbände hatten Spreng- und Brandbomben geworfen. Menschen waren aus ihren einstürzenden Häusern in die Splittergräben gelaufen, die auf dem alten Bahnhofplatz errichtet waren. Durch Bombenwurf griff das Feuer auf die Gräben über, wo die Menschen Zuflucht gesucht haben. Die Eingänge brannten, die Geflüchteten waren eingeschlossen. Mit wenigen Helfern eilten wir mit Hacken und Äxten den Bedrohten zu Hilfe. Aber wir schafften es nicht. Unsere Kräfte reichten nicht aus. Und 80 Menschen starben. Freunde, so hoffnungslos sind wir eingeschlossen in die Zone des Gerichtes Gottes, im Zorn Gottes. Und diese Errettung kommt zu uns im Evangelium. Nicht wir schaffen. Da kommt diese Botschaft, errettet aus der Todeszone des Zornes Gottes. Liebe Freunde, wir müssen hier einmal zuerst reden von dem Negativen, damit uns das Positive deutlich und herrlich wird. B. Es handelt sich um eine Errettung aus einem verseuchten Leben, aus einem verkehrten Geschlecht. Ohne diese Kraft des Evangeliums wissen wir gar nicht, wie wir angesteckt sind. Erst durch den Heiligen Geist, das sehen wir aus Apostelgeschichte 2, Vers 40, wir wollen es mal aufschlagen. Apostelgeschichte 2, Vers 40. Lasset euch erretten. Wovon? Aus dem verkehrten Geschlecht. Wer auf das Evangelium hört, verfügt über ein Mittel, das vor Ansteckung durch das Böse in der Welt schützt. Das ist die Botschaft des Paulus. C. Es handelt sich um eine Errettung aus der Verlorenheit. Matthäus 18, Vers 11. Dass da nicht steht, selig zu machen, was rechtschaffen ist, sondern selig zu machen, was verloren ist. Es handelt sich also um eine Errettung aus der Verlorenheit. Unselig ist, wer sich auf einem falschen Weg befindet, der zum Tode führt. Das Evangelium, eine Kraft, die zurückholt vom falschen Weg. Die Errettung von der Sünde. Der Mensch gleicht einem Sklaven. Haben wir schon einmal versucht, einen Trinker zu befreien? Wir bringen es nicht fertig. Haben wir schon versucht, einen Raucher zu befreien? Haben wir schon versucht, einen Hur zurückzuhalten? Da merken wir, wie das einer ganz anderen Kraft bedarf, einer Dynamis Gottes. Also, es handelt sich um eine Rettung von dem Zorn Gottes. Römer 5, Vers 9. Davon die Rede. Römer Kapitel 5, Vers 9. Vielmehr durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn. Der zweite Begriff, den Paulus uns nennt, ist der Glaubensbegriff. Ein Wort von großem Reichtum. Aus Glauben in Glauben. Vielleicht haben wir Bibelleser schon darüber gedacht, warum drückt Paulus das so aus? Viermal hintereinander. Und im ganzen Brief immer wieder nur durch den Glauben. Aus Glauben, im Glauben. Alle, die daran glauben, der Gerechte wird seines Glaubens leben. Aus Glauben, im Glauben, heißt doch wohl, Glauben ist hier alles, vom Scheitel bis zur Sohle, von A bis Z, Glauben. Das ist gemeint mit diesem Ausdruck. Glauben ist hier alles. Glauben heißt, dass wir von der Wahrheit einer Sache überzeugt sind. 1. Korinther 15, Vers 17. Wenn Jesus nicht auferstanden sei, dann sei euer Glaube hinfällig, nichtig. So wichtig ist, dass wir von dem Wort Gottes überzeugt sind. Das ist Glauben. B. Glaube heißt Vertrauen fassen. Ohne Glauben kein sich an Vertrauen. Freunde, wenn ich einem Menschen nicht traue, dann kann ich mich ihm auch nicht anvertrauen. Dann denke ich, bleib mir vom Leben. Ich traue dir nicht. Wenn ich einem Menschen vertraue, dann kann ich mich ihm auch anvertrauen mit dem, was mich bewegt. Das heißt, sein Leben verspielen an Gott. Vertrauen, den Herrn zum Mitwisser machen, auch meiner leisesten Empfindung. Absolut sicher sein, dass wahr ist, was Jesus gesagt hat. Der englische Dichter Stephenson hat gesagt, ich glaube an Gott und werde selbst dann noch an ihn glauben, wenn ich in der Hölle erwachen würde. Ich werde trotzdem an ihn glauben. C. Glauben ist unzerstörbare Hoffnung. 2. Korinther 5, Vers 7. Aber ich glaube bloß, was ich sehe. Wir wandeln im Glauben und nicht was ich sehe, brauche ich nicht glauben. Durch den Glauben wird die Kraft Gottes ausgelöst, frei in mein Leben. Durch den Glauben kann diese Kraft wirken. Kein anderer Einstieg in die Felswand zum rettenden Gipfel, als durch den rettenden Griff Gottes von oben. Du hast mich herausgerettet. Freunde, es gibt hier keine Brücke zur Heilsgewissheit als durch den Glauben. Da darf ich meiner Gotteskindschaft, meiner Errettung, meiner ewigen Seligkeit gewiss sein. Der dritte Begriff heißt Rechtfertigung. Also das erste Wort Errettung, das zweite Wort Glauben, das dritte Wort Rechtfertigung. Kein Wort des Neuen Testaments ist schwieriger zu verstehen als Rechtfertigung. Weil wir nämlich heute unter Rechtfertigung etwas ganz anderes verstehen. Aber der Römerbrief, wenn wir ihn lesen, der sagt uns immer wieder das Wort Rechtfertigung. Deshalb ein kurzer Hinweis. Bei uns hat das Wort rechtfertigen einen anderen Sinn. Wenn wir uns rechtfertigen, dann führen wir allerlei Gründe an, um zu beweisen, dass wir im Recht sind. Das ist bei uns Rechtfertigung. Wenn jemand uns rechtfertigt, dann beweist er, dass wir richtig gehandelt haben. Wenn Gott uns rechtfertigt, dann heißt das nicht, dass er Gründe sucht, um zu beweisen, dass wir im Recht waren. Oh nein. Oh nein. Stellen wir uns Gott vor als einen Richter. Vor Gott gilt Gottes Recht. Und wir werden nach Gottes Recht gerichtet. In Amerika, da gibt es ein amerikanisches Recht. In Deutschland gibt es ein deutsches Recht. Gott nimmt es sehr genau nach den 10 Geboten. Ich nehme an, wenn wir immer ordentlich gewesen sind, aber nur 10 Jahre unseres Lebens nicht nach Gottes Willen gefragt haben, was wird dann der Richter sagen? Wenn wir antworten, Herr, ich bin immer ordentlich gewesen, nur die paar Jahre fragte ich nichts nach dir, wird er nicht sagen, ich habe es nur mit deinem Ungehorsam zu tun. Nicht mit deiner Ordentlichkeit. Das ist Gottes Recht. Gott hat ihn, statt ihn wie einen Sünder zu behandeln, der ausgelöscht werden sollte, ihn wie ein geliebtes Kind behandelt. Wo bleibt dann meine Ungehorsamssünde? Wo? Hat das Gott einfach übersehen? Hat er alles andere bei mir abgeschwächt und gesagt, ach, so schlimm war es ja nicht. Und andere sind noch schlimmer. Nein. Sondern er hat das Recht erfüllt. Nicht meine Sünde verkleinert, abgeschwächt. In der Person Jesu Christi auf Golgatha ist beides Richter und Retter zugleich. Sie rettet uns von dem Angesicht des Richters. Sie rettet uns vor dem Abgrund der Verdammnis. Sie rettet uns aus der ewigen Hölle. Sie ist eine Rettung durch die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Merken wir Gottes Recht, Standard. Nicht, dass Gott unsere Sünde beschönigt oder übersieht, nein, auch nicht verkleinert, Römer 3, sondern dass er die Sühnung unserer Schuld durch Christus annahm. Für meine Schuld hat er gesühnt. Für meine Todeszelle, wo ich auf Vollstreckung des Urteils warte, ist Jesus hineingegangen in meine Todeszelle. Und hat gesagt, du darfst raus. Er hat die Vollstreckung auf sich genommen. Das ist Rechtfertigung Gottes. Es war während des Kriegs in Russland in einem Bunker. Das Gespräch kam auf Gott. Sofort rief einer, wenn es einen Gott gibt, warum kann er das zulassen? Das Unrecht und das Elend. Ein anderer sagt, oho, Gott lässt noch mehr zu. Er hat zugelassen, dass der Allerunschuldigste stundenlang in Sonnenglut am Kreuze hing, verspottet von einer blinden Menge. Es hat Gott zugelassen. Da war Stille im Bunker. Einer fragt, und warum hat er das zugelassen? Das hat Gott getan aus Liebe zu uns verloren. Rechtfertigung Gottes. Geh unter das Kreuz von Golgatha, wo dein Heiland stirbt, und dann frage dort unter dem Kreuz, wie kann Gott das zulassen? Frage so lang, bis dir das Geheimnis aufgeht. Weil er meine Errettung will, ewige Errettung. Diese wunderbare Gerechtigkeit. Noch ein zweites. Die Leidenschaft für diese Botschaft. Nicht nur Brief, sondern persönlich will der Paulus nach Rom, in den Mittelpunkt der damaligen Welt, in die Höhle des Löwen. Wir fragen, aber Paulus, was willst du denn in Rom mit der Botschaft von dem gehängten Galiläer, von dem angeblich gesagt wird, er sei Gottes Sohn? Paulus, schon einmal warst du in der Hauptstadt Athen und wurdest verlacht als Saatkrähe und Wortemacher und Lotterbube. Paulus, weißt du noch um das Gelächter in Athen über deine Botschaft? Verstehen wir ihn, wenn er ausruft, ich schäme mich dieser Botschaft nicht. Keine Bedenken, der Jesusfunken ist schon dort in Rom, in Vers 8. Aufs Erste danke ich meinem Gott durch Jesum Christum, euer aller Halben, dass man von eurem Glauben in aller Welt sagt. Der Gottesfunken ist schon in Rom. Schämen? Nein. Kraft Gottes, ja. Er möchte teilhaben am Erntefest Jesu Christi. Ja. Er hat Angst, er könnte zu spät kommen. Deshalb sagt er, ich bin ein Schuldner der Griechen und der Ungriechen, also der Juden. Freunde, diese Leidenschaft der Botschaft hat den Paulus ergriffen. Nachdem ich von Christus ergriffen bin, Paulus war ergriffen. Er war nicht so lahm wie wir. Freunde, ich habe mich heute schon gefragt, wem bin ich denn das Evangelium schuldig geblieben? Ich bin ein Schuldner. Haben wir da keine Schulden? Und nun wollen wir das Dritte noch fragen, wir an unserem Platz? Wollen wir uns des Evangeliums, das eine Gotteskraft ist, die Juden und Heiden zu retten vermag, wollen wir uns dieser Kraft schämen? Wer vermag das psychologische Rätsel zu lösen, das sich so oft wiederholt? Dass Menschen in großen Entscheidungen stark und mutig sind, wenn sie aber in ruhigen Verhältnissen angegriffen werden, dann werden sie feige. Ich denke an den Elia auf dem Karmel. Da stand er 1 zu 900 als Priester. Er allein. Und 900 Balspriester. Er fordert sie heraus. Rufet euren Gott an, stundenlang. Und am Tag darauf wird Elia feig vor diese Welt. Und er lauft planlos in die Wüste. Oder Petrus in Gethsemane, er zieht das Schwert und haut zu und haut dem Malchus das Ohr ab. Und dann wird er feig vor einem Mann im Hof des Hohepriesters. Ich kenne den Menschen nicht. Paulus, der Beauftragte Gottes für die Heidenwelt, ist ein unerschrockener Menschenfischer, ein Fahnenträger Gottes mit ungebrochener Kraft im Vertrauen auf das Dynamit Gottes. Botschaft, ich schäme mich dieses Evangeliums, dieser Botschaft nicht. Und wenn ich eine Saatkrähe genannt werde, und wenn sie mich einen Lotterbuben heißen, ich schäme mich. Wir leben in einer Zeit, in der die Scham weithin abhanden gekommen ist. Schamlos im Erwerbsleben, schamlos im Auftreten, schamlos im Geschlechtsleben. Man geht mit Lügen um, mit Schwindeln und Betrügen und schämt. Man liest schwüle Magazine und schämt sich nicht. Man gibt die Freiheit und Reinheit preis und macht sich groß damit. Man bricht die Ehe und schämt sich nicht. Man bringt Unrecht gut an sich und schämt sich nicht. Man schämt sich am falschen Platz. Man schämt sich in der Gesellschaft beim Essen die Hände zu falten und zu beten. Ein Diplom-Ingenieur erzählt, bei der Einweihung eines Leuchtturms in Heck van Holland nahm ich als Vertreter meiner Firma teil. An der Einweihungsfeier. Wir hatten die Maschinenanlage dazu geliefert. Am Nachmittag gab es ein großes Essen. Ich saß mit einem hohen Regierungsbeamten am gleichen Tisch. Ich wollte die Hände falten und beten. Und dabei hoffte ich, einen Augenblick zu finden, wo der andere es nicht sehen würde. Ich legte meine Serviette rechts hin und links hin, aber mein Tischnachbar aß nicht. Nun stieg in mir das Blut ins Gesicht, denn ich merkte, dass ich mich am Heilen schämte. Da habe ich meine Hände gefaltet. Als ich fertig war, sah ich meinen Tischnachbar auch beten. Er fragt mich, mein Regierungsbeamter, vis-à-vis, Sie beten auch? Und ich sagte, und Sie beten auch? Und letztlich entdeckten wir, dass wir beide Jünger Jesu waren. Und dann hatten wir eine herzliche Gemeinschaft miteinander. Schöne Stunden der Gemeinschaft. In vielen Häusern beten nur die Kinder oder nur die Frauen, weil Männer sich schämen. Paulus sagt, so will ich nun, dass die Männer beten. 1. Timotheus 2, Vers 8. Man schämt sich, die Bibel zu lesen und zu bekennen. Wie viel Schuld laden wir auf uns durch falsche Scham? Wie viel Segen geht anderen dadurch verloren, wenn wir uns schämen. Man schämt sich, einen Dienst im Reich Gottes zu übernehmen, weil man dann von der Welt nicht mehr geachtet wird, dann wird man immer Gemeinderat. Wenn man einen Dienst tut im Reich Gottes. Alles nur nicht fromm gelten. Aber es gibt auch eine rechte Scham. Im Buch Sirach, da steht in Kapitel 41, es schäme sich Vater und Mutter der Hurerei, der Lüge, den Nachbarn zu bestehlen, deinem Freund lästig zu werden, vertrauliche Mitteilungen weiterzusagen. Schäme dich deiner schlechten Gedanken, schäme dich unflätiger Worte. Rechte Scham bewahrt vor Sünde. Schäme dich der Sünde. Aber schäme dich nicht der Gotteskraft des Evangeliums. Jeder von uns hat immer wieder Gelegenheit, ein Zeugnis in Wort und Lied und Wandel abzulegen. Warum hat Paulus sich nicht geschämt? Er sagt, denn es ist eine rettende Gotteskraft, die nicht bloß mich gerettet hat, die auch den anderen retten möchte. Das hat Paulus vor Damaskus erlebt. Alle seine Gemeinden haben das erlebt. Alle Apostel Jesu, die Wolke von Zeugen um uns, nach Hebräer 12, wir haben eine Wolke von Zeugen um uns. Die Gotteskinder aller Zeiten, die jubelnde Schar der Erlösten vor dem Thron Gottes, errettet durch die Gotteskraft der Erlösung. Ich habe schon einige Mal erzählt, das hat mich tief beeindruckt. Deshalb erzähle ich es immer wieder von Pfarrer Stockmeier. Ich habe seinen Lebenslauf gelesen. Da erzählt er, als Hauslehrer sah ich zum ersten Mal im Hause Professor Jemens, was ein Christ der Tat ist und was ich für ein Ich-Mensch war. Das ist mir in diesem Haus aufgegangen, da war ich Hauslehrer. Die Dame des Hauses las ein Buch über die Hölle. Mein Innerstes protestierte dagegen. Altweiberfabel. Weg mit dieser Altweiberfabelphilosophie. Hölle, dachte ich spöttisch in meinem Herzen. Und da kam mir plötzlich der Gedanke, wenn diese Frau recht hat, dass es tatsächlich eine Hölle gibt, dann bin ich ein Kind der Hölle. Beim Abschied sagte ich der Dame, es tut mir leid, gnädige Frau, dass ich ihr Haus verlassen muss. Da schaut sie mich fest an und sagt, Herr Stockmeier, mir tut es noch viel mehr leid, wenn ich daran denke, was aus Ihnen werden wird. Das hätte ich nicht erwartet. Wie vom Schlag gerührt stand ich und starrte in eine Ecke. Dann bin ich weggegangen. Und dann hieß es in meinem Herzen, gib dein Leben Gott. Jetzt, gleich oder nie. Da nahm Stockmeier einen Ast und zerbrach ihn über seinem Knie. Und dann erzählt er weiter, so zerbrach ich mein Leben. Und wie ein trotziger Bund warf ich Jesu zu Füßen. Da hast du mein Leben. Mach, was du willst aus mir. Stockmeier sagt, so wurde ich ein Christ. Der Freund, dem er das berichtete, sagt, ich betete die Gnade Gottes an, die diesen Riesen zerbrach und begnadigte zu neuem Leben und zum Werkzeug in seiner Hand. Liebe Freunde, das ist Kraft, die wir bezeugen dürfen. Ich schäme mich des Heilens nicht. Ich rufe es laut und froh. Und wären alle wider mich, ich mache es dennoch so. Ich schäme mich des Heilens nicht, weil er für Sünder starb und durch das Blut das Leben mir und volles Heil erwarb. Lasst uns beten. Herr, nun öffne du auch in unserem Leben diese Gotteskraft, die wirksam ist, allen, die daran glauben. Nun wirke du durch diese Gotteskraft auch weiter in uns das Wollen und auch das Vollbringen. Herr, dir sei Lob und Dank und Anbetung, dass du uns darüber Licht gebracht hast, in unser armes Leben hinein, eine solche Gotteskraft. danke, Herr. Und wir bitten auch, vergib uns alle Menschenfurcht, alle Feigheit, alle Schweigen, wo wir reden sollen. Und alles Reden vergib uns, wo wir eigentlich schweigen sollten. So offenbare auch in uns deine Gottesmacht. Wir loben deinen Namen für diese wunderbare Botschaft. Amen.
Thank you.